Herzlich willkommen zu Steierland bahnbrechend, dem Podcast der Initiative Steierland. Ich bin Nora Meyer und spreche in diesem Podcast mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region über die Region. In den nächsten beiden Episoden wird's nicht nur spannend, sondern sogar ein bisschen gefährlich. Steierland goes true crime. Wir begeben uns mit dem Podcast-Mikro nämlich tatsächlich hinter Gitter und werfen einen Blick in das forensisch-therapeutische Zentrum Garsten, eines der berühmtesten Gebäude in ganz Steierland. Dort sitzen einige der gefährlichsten Insassen Österreichs, Raubmörder, Mörder und Sexualstraftäter. Aber Garsten war früher eigentlich ein Kloster. Wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Garsten vom heiligen Ort zum Gefängnis wurde und welche Insassen hier über die Jahre bereits untergebracht waren, das schauen wir uns heute im historischen Teil 1 der beiden Episoden genauer an. Dazu begrüße ich bei mir vor dem Mikro Barbara Weikersdorfer von der Pfarrgemeinde Garsten, die für die Führungen im Museum zuständig ist, und Abteilungsinspektor Reinhard Hönig, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit im forensisch-therapeutischen Zentrum Garsten. Danke, dass ihr beide euch Zeit genommen habt.
Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen an die Hörer.
Frau Weikersdorfer, lassen Sie mich zu Beginn für die Hörer und Hörerinnen, die vielleicht noch gar nicht in Garsten waren, das imposante Gebäude ein bisschen beschreiben. Ja, man fährt da rein in den Innenhof, wunderschöner gelb-weißer Barockbau mitten im Ortszentrum. Was dann aber wirklich stutzig macht, ist dann der Stacheldraht, der da überall drauf ist. Die hohen, dicken Mauern, die Stacheldrähte waren ja nicht immer da. Wie war denn das damals, als Garsten noch Kloster war?
Wenn wir jetzt vor der Kirche stehen, da sieht man ja den schönen großen Stiftshof. Denn dieses Gebäude, das war jahrhundertelang ein Kloster. Schon 1082 wurde das Kloster in Garsten gegründet. Und man kann sagen, 700 Jahre lang gingen da die Mönche vom Benediktinerorden aus und ein. Und Garsten war ja nicht ein kleines, sondern wirklich ein bedeutendes Kloster. Begonnen hat es schon mit dem ersten Abt Berthold, der sehr viel für seine Mitbrüder, aber überhaupt für die Bevölkerung der Region gemacht hat. Also es, von hier aus sind die Pfarren überhaupt entstanden, die Pfarren im Enns- und Steiertal. Es gab natürlich über die Jahrhunderte die verschiedensten Äbte. Es gab darunter Gelehrte, die an Universitäten unterrichteten. Also schließlich kam die Zeit, als der österreichische Kaiser Josef II. Der Meinung war, dass es zu viele Klöster gibt in Österreich und dort, wo es überhaupt zu beschaulich zugeht, das war ihm nicht recht. Daher kam es zu vielen Klosteraufhebungen. So endete auch in Garsten die Zeit der Klostergemeinschaft am 1. Mai 1787. Die Mönche durften nach dem Tod des Abtes keinen neuen mehr wählen.
Also das heißt, man hat sich, weil es zu viele Klöster gegeben hat, hat man sich dann gedacht, was machen wir jetzt mit dem Gebäude, auf gut Deutsch gesagt, und dann hat man ein Gefängnis draus gemacht. Kann ich mir das so vorstellen?
Ja, nach der Klosterauflösung, da wurde ja der größte Teil nicht mehr. Und die ehemaligen Mönche, besonders der ehemalige Prior, haben sich bemüht, dass es doch wieder zu einem Kloster kommt, aber alle Bemühungen waren umsonst. 1850 kam dann die Entscheidung, es kam in den staatlichen Besitz. Und eben seit 1850 ist es zu einem Gefängnis geworden.
Wie haben denn das die Bewohnerinnen damals aufgenommen von Garsten, dass nämlich mitten im Ort plötzlich ja kein Kloster mehr, sondern ein Gefängnis steht, ist ja schon eine extreme Veränderung. Ja, zuerst noch sehr christlich und dann plötzlich unter Anführungszeichen Sünden, wohin das Auge reicht.
Ich glaube, dass sie die jetzt nicht so gefürchtet haben davor. Es sind ja auch immer wieder die Insassen aus dem Gefängnis im Straßengeschehen früher auch zu sehen gewesen. Sie mussten Arbeiten verrichten im Freien, ob das jetzt zum Beispiel bei einer Mauer machen, in einem Garten irgendwo, oder immer wieder haben sie Arbeiten verrichtet. Das war ganz normal, haben mir ältere Gastner erzählt. Und natürlich immer wieder waren auch Vorfälle Das waren oft ganz abenteuerliche Geschichten, wenn es einem Insassen gelang, auszubrechen. Aber ich glaube, da war auch eher, ja, da gibt's jetzt der Sensation eher dieses Gefühl, als dass man sich gefürchtet hat.
Okay, alles klar, super. Herr Hönig, Sie bieten ja hier im Gebäude, konkret im Gesperre, wie es genannt wird, Führungen an. Was sind denn wirklich historisch wichtige Ereignisse aus der ersten Zeit Garstens als Gefängnis?
Ja, natürlich von der Zeit 1851, der Garstener Gefängnis wurde ja am 1. Juli 1851 offiziell der oberösterreichischen Statthalterei übergeben und unter staatliche Leitung gestellt. Das Kommentgebäude, das ja eigentlich das Gebäude für die Mönche war, wo die Mönche untergebracht waren in den Räumlichkeiten, wurde ausgebaut, dort wurde ein vierter Stock aufgebaut und der Einzelhafttrakt wurde dazugebaut. Das war 1911. Es gab dann natürlich viele Änderungen. 1930 bis 1938 wurde das elektrische Licht dann installiert.
Was hat man da davor mit Kerzen? Oder wie?
Wahrscheinlich mit Beleuchtungen, Petroleum schätze ich mal. Petroleum, also mit solchen Sachen wird man damals Beleuchtung gemacht. Installation neuer WC-Anlagen mit Wasserspülung erst 1956, muss man sich vorstellen.
Wow, wirklich?
Also vorher hat es ein Kübelsystem gegeben, wo halt dann jeden Tag in der Früh diese Kübel ausgeleert wurden. Also das war natürlich im Gefängniswesen üblich. 1956 bis 1962 Installation einer Zentralheizung. 1973 bis 1974 wurde dann die neue Werkhalle angebaut mit Werkstätten, die für das Gefängnis sehr wichtig waren, weil wir dort auch bis heute noch drei Betriebe untergebracht sind. Und zwar die Tischlerei, die Schlosserei und zusätzlich jetzt ein Integrationsbetrieb für das forensisch-therapeutische Zentrum. Errichtung einer Beamtenküche mit Speisesaal 1984. Und so weiter wurde natürlich das Gefängnis immer wieder den neuen Gegebenheiten angepasst.
Also da hat sich einiges getan, gerade natürlich in der ersten Zeit. Mich würde ja jetzt interessieren, wer waren denn so erste Insassen, die hier eingezogen sind? Gibt es da irgendwelche Geschichten?
Es ist ganz interessant, das erste Strafgesetz in Österreich war 1852 unter Kaiser Franz Josef I. Es hat natürlich kein österreichweites Vollzugsgesetz gegeben. Also das erste Strafvollzugsgesetz ist eigentlich unter Christian Broder, dem Justizminister Christian Broder, entstanden. Und zwar mit Inkrafttreten mit 1.1.1970, das Strafvollzugsgesetz 1969. Das ist dann bindend war für alle Anstalten in Österreich und eigentlich eine erste Richtlinie war für die Gefängnisse, für den Strafvollzug. Vorher hat es natürlich im Gefängnis Hausordnungen geben, Erlässe. Es war schon immer vom Vollzugsbeamten, also dem Staat unterstellt. Aber jedes Gefängnis hatte da schon ein bisschen seine eigenen Regelungen. Und heute sagt man sogar, dass das ein bisschen bedenklich war.
Okay. Mich würde trotzdem interessieren, Sie haben da sicher ein paar Geschichten auf Lager. über die Jahre sind ja auch berühmte Insassen, wir haben da schon mal ein bisschen drüber geredet, hier gewesen, oder?
Also berühmt, wer ist berühmt?
Ja.
Und wenn man dann zum Insassen wird, ist man eher berüchtigt. Es gibt natürlich Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, die auch in Garsten untergebracht waren, auch zu meiner Zeit noch. Und ja, waren Insassen wie alle anderen.
Ja.
Herinnen, also haben sich die genauso angepasst und haben genauso den Strafvollzug mehr oder weniger gut über die Runden gebracht.
Waren irgendwelche wirklich besonderen Vorkommnisse in der Geschichte, wo man sagt, das war ein spektakulärer Ausbruch?
Natürlich.
Ja?
Bekannt 1983, wie zwei Insassen bei uns eine flüchten wollten, über die Pfarrkirche in Garsten, bis aufs Dach gekommen sind, dort aber während der Flucht noch erwischt wurden, nicht mehr erreicht wurden, weil sie schon am Dach oben waren, bis auf das Dach sind wir ihnen nicht gefolgt. Und die sind dann 3 Tage am Dach gesessen. Es war damals ein riesen Event. Tausende Leute rund um Garsten. Der ORF war natürlich auch da. Das Ganze war im Mai 1983.
Also die sind dann 3 Tage am Dach verharrt und dann haben sie aufgegeben, oder was war
das? Ja, sie haben dann, es war so, sie wollten eigentlich eine Protestaktion machen, natürlich alles schlecht im Gefängnis, ganz klar. Das Essen ist schlecht, die Beamten sind schlecht, das stimmt nicht, wir sind nicht alle schlecht.
Gibt es noch andere Kuriositäten, die passiert sind so über die Jahre?
Ja, natürlich. Wir hatten einmal einen Insassen, der bei uns in der Schuhmacherei versuchte auszubrechen. Der hat das sehr gut gemacht. Der hat sich ist in den Kamin hinein, hat dann das Loch vom Kamin, das relativ klein war, hat er verschlossen mit einem Spiegel von außen und hat den von innen so verkeilt, dass uns das bei der Suche nach ihm, wie er am Abend am Hoftraum gefehlt hat, ist natürlich auch, wird bei uns dann natürlich ein Stand gemacht, müssen alle einrücken, dann wird geschaut, wer fehlt. Und dann sagt man, wo der sich aufgehalten hat und wo er abgegangen ist. Ne? Und wir haben dann die Schuhmacherei durchsucht, haben aber
nichts gefunden.
Und der Insasse wollte über den Kamin flüchten, wusste aber nicht, dass der Kamin oben zugemauert ist.
Ah, blöd.
Richtig, ganz blöd. Durch das Hinaufklettern hat er natürlich etwas losgetreten und bekam dann das Problem, dass er auch nicht mehr zurück konnte. Mhm. Und nach 3 Tagen hat er dann um Hilfe geschrien in der Nacht, ein Beamter, der bei uns durch die Anstalt Kontrolle gemacht hat, hat den Schreien gehört und wir mussten ihn dann aus seiner misslichen Lage befreien.
Also wirklich ein Insasse, der quasi im Kamin stecken geblieben ist.
3 Tage lang.
Kann man so sagen. Ja, Wahnsinn. Was mich nur interessieren wird, man kennt ja das aus so Comics und so, dass dann die Besucher eine Nagelfeile in der Torte verstecken und reinbringen. Hat so kuriose Dinge auch einmal gegeben?
Es gibt immer kuriose Dinge. Und zum Beispiel, nur um da etwas zu erklären, wir kopieren jeden Brief, der reinkommt. Es gibt immer noch Briefverkehr. Jeder Brief wird von uns kopiert und den Kopieren die Insassen ausgegeben. Warum? Weil wir draufgekommen sind, dass man Briefpapier mit Rauschgift tränken kann.
Was?
Und wenn das dann ausgegeben wird, wenn man dieses Briefpapier dann wieder im lauwarmen Wasser auflöst, dann hat man die Substanz, mit der das getränkt wird.
Okay.
Und da versucht man natürlich auch etwas reinzuschmuggeln.
Ich schätze mal, die Insassen und auch die Angehörigen der Insassen, die vielleicht unter einer Decke stecken, werden ja da sehr kreativ sein. Was haben Sie denn da schon alles erlebt über die Jahre?
Ja, in jeder Richtung. Also es wird immer wieder versucht, Dinge reinzuschmuggeln und wir müssen natürlich immer aufpassen, wie das funktioniert und dann wieder diese Löcher schließen, was wir auch tun.
Aber was wird da reingeschmuggelt?
Großteils, also Schmuggelware Nummer 1 ist natürlich Rauschgift. In zweiter Stelle würde ich Handys rein und an dritter Stelle Internetsticks, weil das natürlich auch innen verboten ist.
Was hat sich denn, würden Sie sagen, auch geschichtlich über die Jahre verändert? Ich meine, wir haben gehört, am Anfang hat es nicht einmal eine Klospülung gegeben, natürlich, logischerweise. Es hat Petroleum und Kerzenlicht gegeben. Wie vom Komfort her auch für die Insassen, was hat sich denn da getan im Laufe der Zeit?
Sehr viel.
Ja?
Also sehr viel Positives. Man muss sagen, mit dem Strafvollzugsgesetz 1969, wo der Vollzug wirklich geregelt war, wo auch die Menschenrechte von Christian Broder mit einbezogen worden sind, muss man schon sagen, hat sich sehr viel Positives verändert. Zu meiner Zeit, wie ich begonnen habe, so Anfang der 80er Jahre, hat es in den Hafträumen natürlich keine Radio, Fernseher, Computer, hat es nicht gegeben. Jeder Insasse bekam einen Kopfhörer, bei jedem Bett waren Buchsen, 3 Buchsen mit der Möglichkeit, Radio zu hören. Ö1, Ö-Regional und Ö3 waren die 3 Möglichkeiten. Und das war die einzige Möglichkeit, dass die Insassen herinnen Informationen über draußen auch bekommen. 1966 mit einem Erlass wurde dann bekannt, dass der Fernseher im Haftraum genehmigt wurde. Damals war natürlich schon der Gedanke, ob das richtig ist. Heute muss man sagen, dass das eine sehr gute Entscheidung war vom Ministerium. Eben aus diesen Gründen, dass im Langstrafigen, man muss immer sagen, in Gassen sitzen nicht Leute, die Wochen, Monate hier sind, sondern hier wird die Strafe vollzogen an Leuten, die sehr lange im Gefängnis sich aufhalten. Und alleine durch diese Möglichkeit des Fernsehens ist es nicht nur für uns gut, weil die Insassen irgendwo beschäftigt sind am Abend, sondern auch, dass die Insassen Informationen aus der Welt mitbekommen, die sie vorher nicht hatten.
Also dass sie nicht total abgeschirmt sind.
Völlig abgeschottet sind von draußen.
Aber das heißt, so eine Zelle, unter Anführungszeichen, kann man sich wie ein normales Zimmer vorstellen.
Eigentlich ist ein Haftraum ähnlich wie in einer WG. Mhm. Wie in einer WG ein Zimmer. Mhm. Wenn man halt eine WG sich vorstellt, mit einer größeren Wohnung und jeder hat sein eigenes Zimmer, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
Mhm. Okay, also da hat sich schon über die Jahre sehr viel getan. Ich würde jetzt vielleicht geschichtlich noch ein bisschen zurückgehen. Die NS-Zeit war ja wahrscheinlich auch sehr interessant, geschichtlich gesehen, hier im Gefängnis. Was war denn da anders?
Es gibt natürlich, während der NS-Zeit gibt es nicht mehr viele Aufzeichnungen. Vor der NS-Zeit waren natürlich sehr viele politische Gefangene in Gasten, wie auch Nationalsozialisten, die schon aufständisch waren und die schon irgendwelche Straftaten begangen haben. Wie dann der Nationalsozialismus in Österreich eingebrochen ist und Österreich übernommen hat, hat es einen Direktor gegeben, das war der Dr. Otmar Bereiter, der hier Direktor war. Und der wurde am 16. März, am 13. März 1938 von zwei SS-Leuten abgeholt, wurde nach Steyr überstellt in das Gefangenenhaus und am nächsten Tag wurde dann bekannt, dass er auf der Flucht erschossen wurde, wobei seine Leiche nie gefunden wurde, obwohl seine Frau das immer wieder versucht hat, die Leiche zurückzubekommen, um sie beerdigen zu können. Also die Leiche wurde nie gefunden und das war natürlich eine Sache des Nationalsozialismus.
Wir haben es eh schon angesprochen, Gefängnis hat sich natürlich verändert. Wie hat es Aufzeichnungen gegeben, wie ob sich das Gefängnis auch eben in den Zellen verändert hat seit der NS-Zeit? Also hat es da Unterschiede gegeben dann von der Unterbringung?
Ja, natürlich. Also der Strafvollzug mit 1969 hat einfach eines bewirkt, dass die Insassen einen sogenannten Vollzugsalltag bekommen. Hm. Also ganz wichtig ist zum Beispiel, was viele nicht wissen, es gibt einen Paragraphen im StVG, im Strafvollzugsgesetz, der besagt, Arbeitspflicht. Ein Strafgefangener muss in Österreich im Gefängnis arbeiten gehen. Und es gibt einen weiteren Paragraphen, das ist Arbeitsbeschaffung. Auch wir sind verpflichtet, den Insassen Arbeit zu geben. Das heißt, man will einfach einem Strafgefangenen einen so gut als möglichen Vollzugsalltag bereiten. Mhm. Und das ist natürlich im Laufe der Zeit immer verbessert worden.
Mhm. Das war ja auch ganz spannend. Wir haben da im Vorgespräch uns unterhalten und Sie haben zu mir gesagt, wann ich eigentlich glaube, die letzte Todesstrafe war in Österreich. Und wann hat es die gegeben? Vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, weil ich glaube, da hat man wenig im Kopf dazu.
Richtig. Die Todesstrafe wurde erst 1960 abgeschafft in Österreich.
Das ist nämlich
wahr. Und die letzte vollzogene Todesstrafe war 1952 in Garsten. Da wurde ein Doppelmörder, im Galgenhof, damals gab es noch einen Galgenhof, wurde aufgehängt.
Sie machen ja Führungen. Wie läuft so eine Führung ab? Wenn zum Beispiel wahrscheinlich Schulklassen werden ja auch kommen, was zeigen Sie denen? Dürfen die auch ins Gesperre dann rein?
Ja. Wir machen die Führungen immer Freitagnachmittag. Das Ganze beinhaltet anfangs eine PowerPoint-Präsentation, ein bisschen über die Historie, über die Geschichte des Hauses und auch ein bisschen über die Historie des Gefängnisses. Anschließend gehen wir ins Gesperre. Dort besuchen wir mehrere Bereiche, wie den Besuchsbereich. Einen Betrieb zeige ich immer her. Wir haben sehr viele Betriebe in Garsten. Wir haben derzeit 18 Betriebe in Garsten, weil es immer schon die Philosophie in Garsten war, wenn wir die Leute beschäftigen, beschäftigen die nicht uns. Mhm. Und diese Philosophie, die machen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten. Dann gehen wir auf eine Abteilung. Ich zeige natürlich auch einen Haftraum her, einen speziellen Haftraum in der gesicherten Abteilung. Und anschließend gehe ich noch in weitere Betriebe und durch den Außenbereich zurück wieder zum Hauptgebäude.
Was sind so die Reaktionen gerade auch von Schulkindern, die das erste Mal wahrscheinlich in einem Gefängnis sind?
Schon ein bisschen die Beklommenheit hier. man ist ja trotzdem eingesperrt. Obwohl Gasten ein sehr offenes Gebäude ist, sehr freundlich, sehr, sehr, sehr hell. Was ich immer wieder höre bei den Führungen, ist, dass es sehr sauber ist bei uns. Und das muss man schon sagen, ist, muss man den derzeitigen Wirtschaftsleiter, dem vorigen Wirtschaftsleiter, der jetzt Anschlussleiter hier ist, schon ein bisschen zusprechen. Der hat sich da sehr darum gekümmert, dass das Gebäude immer wieder renoviert wird, immer wieder auf den neuesten Stand gebracht wird und auch sehr sauber ist.
Seit 1. Jänner 2024 heißt die Justizanstalt Garsten ja forensisch-therapeutisches Zentrum. Welche, unter Anführungszeichen, schweren Jungs hier aktuell einsitzen, wie ihr Alltag hinter Gittern aussieht und warum Garsten eine bedeutende Rolle bei der Reintegration in die Gesellschaft spielt, das hört ihr in der nächsten True-Crime-Episode von Steierland bahnbrechend. Ich sage herzlichen Dank an Frau Weikersdorfer und Herrn Hönig für diese spannenden Einblicke geschichtlicher Natur hinter Gitter. Vielen Dank, dass ihr Zeit gehabt habt.
Bitte sehr.
Ja, sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr abonniert bitte gleich noch den Podcast, damit ihr Teil 2 zu Garsten auf keinen Fall verpasst. Wir hören uns dann wieder in einem Monat. So long, rock on.